ARD. Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Es ist schwierig, die Qualität eines Gedichtes zu beurteilen. Aber die Literaturwissenschaft hat ein bestimmtes Instrumentarium entwickelt, das es ermöglicht, literarische Texte zu vergleichen und sie innerhalb eines Bezugssystems der Kritik zu unterziehen. Es gilt auch für das Gedicht Tiroches, das ich am Anfang vorgetragen habe.
Was denn jetzt?
Man kann es mit Gedichten anderer Autoren vergleichen. Ebenso gut freilich kann man fragen, worin es sich von den frühen Gedichten des Dichters Shaul Tirosch unterscheidet.
Tirosch wird wahnsinnig werden.
Wenn man das tut,
Sie haben recht,
dann wird man unschwer
erkennen,
dass es nichts weiter zur Sprache bringt als ein paar emotional aufgeblasene Gemeinplätze.
Jetzt ist
verbrennt
Schluss.
Mit einem Minimum
an Schluss mit diesem Theater.
Am Anfang war das Wort. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Batya Gur.
Ein Mord an der Universität.
Und das ausgerechnet in den heiligen Hallen des Literaturinstituts.
Das hat es noch nie gegeben.
Siehst du den geschwollenen Hals?
Aber der Mann ist nicht erwürgt worden. Hat jedenfalls der Pathologe gesagt.
Wir müssen die Obduktion abwarten. Wie lange liegt er schon so?
Ungefähr 48 Stunden, mindestens.
Professor Shaul Tirosch. Ist er vor seinem Tod niedergeschlagen worden?
Er heißt tatsächlich Tirosch. Du kennst ihn?
Sogar persönlich. Aber das ist lange her. Als Student habe ich Vorlesungen bei ihm gehört.
Bei dem hier? Worüber denn bloß?
Über die Entwicklung hebräischer Lyrik.
Alle Achtung.
Außerdem ist er auch sonst ein ganz bekannter Mann.
Ich habe noch nie was von ihm gehört.
Weil du nie die Gedichte in der Wochenendbeilage liest. Da gibt's alle Nase lang welche von ihm. Für die jungen Leute muss er sowas wie ein Ziehvater sein. Außerdem gab er die Vierteljahresschrift für zeitgenössische Literatur raus. Also?
Was also? Du weißt, ich bin keiner von diesen Intellektuellen.
Na, du sollst ja auch kein Gedicht aufsagen. Ich will nur von dir wissen, ob er niedergeschlagen worden ist.
Sieht so aus, ja. Vielleicht mit der Faust, möglicherweise auch mit einem Gegenstand.
Ist lange her. Anatoli war als Kind, als Baby, Mitte der 30er Jahre nach Israel gekommen, in das damalige Palästina. Und seine Mutter hatte Heimweh nach Russland. Und als sie überzeugt war, ihre Ideen und Vorstellungen in dem neuen Land nicht verwirklichen zu können, nahm sie ihren kleinen Sohn und ging zurück in die Sowjetunion. Das war schon nach Kriegsende. Stalin zog sie an. Ihr Sohn war da 14. Als Anatoli 18 war, beschloss er zurück, nach Israel zu gehen. Mit einem Freund, mit mir. Das ging natürlich nicht, also blieb bloß Flucht. Wir kamen bis in eine Hafenstadt am Schwarzen Meer, 7 Kilometer von der Türkei weg. Bis dahin haben wir es geschafft. Dort wurden wir geschnappt.
So eine Unverschämtheit. Leute Stunden um Stunden festzuhalten. Und ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Familien Bescheid zu sagen. Dabei ist es schon 5.
Hör doch auf, Schüler, mit.
Kein Wasser, keine frische Luft, gar nichts.
Tagelang renne ich durch das Institut und suche nach ihm. Und Tirosch liegt hier in seinem Arbeitszimmer, tot.
Beruhige dich.
Was ist denn bloß los? Stirbt denn jetzt hier einer nach dem anderen? Ich habe Angst. In diesem Institut ist der Teufel los.
Es gibt keine Verbindung zwischen Tirosch und Ido Dudai. Es war ein Tauchunfall, Adina, ein Tauchunfall.
Vielleicht bin ich die Nächste.
Adina, hör auf, solchen Unsinn zu erzählen. Du weißt genau, dass Tirosch nicht gerade das war, was man beliebt nennt. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die ihn ganz gerne tot gesehen hätten.
Schlamit, bitte.
Also jetzt reicht's mir. Es gibt Studenten, die er fertig gemacht hat. Er hatte Weibergeschichten, jede Menge. Da gibt es zum Beispiel ein paar dazugehörige Ehemänner. Es gibt Autoren, die er gedemütigt hat. Und auch andere Leute aus der Literaturszene. Es gibt einfach eine ganze Menge Leute, die konnten ihn nicht ausstehen. Was hat das alles mit Ido zu tun, frage ich dich. Gar nichts. Also, es gibt keine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen. Es ist ein Zufall, purer Zufall, verstehst du? Ido war ein so leidenschaftlicher Taucher. Wer weiß, was an mir passiert ist.
Das ist also der Palazzo von unserem Literaturpapst. Nicht schlecht. Wenn du an die Schränke gehst, dann nehme ich mir den Schreibtisch vor.
Wagner, Richard Strauss, Dvorak, Janacek. Schöne Musik.
Wie ich dich kenne, werden wir 2 Jahre brauchen, um den ganzen Kram durchzusehen.
Hast du irgendwo Briefe gesehen, Tagebücher?
Ah, seine Bankauszüge. Schlecht gegangen ist es dem aber auch nicht. Ziemlich ordentlich alles sortiert, aber kein Testament.
Das hier sind offenbar seine eigenen Sachen. Na, da werden sie sich aber drauf stürzen, die Literaturforscher, wenn alles vorbei ist. Ein Gedicht und 87 Fassungen. Stoff genug für viele Aufsätze.
Lauter Zettel und Fotos. Von Tirosch allein und mit Frauen. Sauber ausgeschnittene Zeitungsrezensionen seiner Gedichte. Alte Speisekarten. Briefe. Das habe ich gesucht.
Zeig schon her. Ich glaub's nicht. So viele Frauen. Und alle mit Namen und Adresse.
Fast 7 Jahre waren wir zusammen, Anatoli und ich. Zuerst in der Lubjanka, dann in Perm und am Ende dann in einem Lager im Nordosten Sibiriens. Dort ist Anatoli gestorben. Nein, Anatoli ist kein Dissident gewesen. Er wollte nur einfach nach Israel. Aber er wurde einer. Spätestens nachdem er zum 2. Mal verurteilt war. Wegen antisowjetischer Propaganda. Er wollte einfach nur nach Israel.
Professor Klein, Gott sei Dank sind Sie wenigstens wieder da.
Angesichts dessen, was sich hier abspielt, wäre ich doch lieber in Amerika geblieben und Ido besser auch.
Ja, schon. Aber wer soll sich denn hier um alles kümmern?
Adina. Die Polizei hat mich gerade angerufen. Ido Dudai ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.
Was heißt das? Vergiftet? Von selbst vergiftet? Oder ist er vergiftet worden?
Ich weiß nicht genau, wie das Gift in seinen Körper gekommen ist. Nur so viel, dass vermutlich jemand aus der Pressluftflasche, die er zum Tauchen benutzte, Luft herausgelassen und dafür Kohlenmonoxid hineingefüllt hat.
Das ist ja entsetzlich. Aber wieso hat Ido das nicht gemerkt?
Das Gas hat keinen Geruch. Und man erstickt einfach, verstehen Sie, Alina?
Aber dann war es ja gar kein Unfall.
Nein, es war kein Unfall. Kohlenmonoxid, da kommt jeder ran. Man kriegt es in jeder Chemikalienhandlung und in jedem ordentlichen Labor sicher auch. Adina, bitte sagen Sie allen Kollegen Bescheid, ja?
Also doch. Erst Ido Sudal und dann Professor Tirosch. Ich habe es gewusst.
Herr Dr. Schei, so wie es aussieht, sind Sie der Letzte, der Professor Tirosch noch gesehen hat.
Das haben Sie bereits beim letzten Mal festgestellt.
Sie sagten, Sie wären essen gewesen.
Ja.
Was gab es denn?
Gemüsesuppe. Und ein Putenschnitzel mit Kartoffeln. Ich selbst habe nur eine klare Brühe genommen.
Und nach dem Essen haben Sie sich verabschiedet?
Durchaus nicht. Ich bin noch mit in sein Zimmer gegangen. Sollte ich das nicht erwähnt haben? Ich musste noch etwas abholen. Manuskripte, die Sekretärin Adina Lifkin, Sie kennen sie ja, abschreiben sollte. Es war ja schon Freitagnachmittag und am Montag sollten sie fertig sein.
Sagen Sie, was hat sich eigentlich bei dem Fakultätsseminar letzten Mittwoch abgespielt? Wie ich höre, war sogar das Fernsehen da.
Wegen Shaul Tirosch natürlich. Die Medien haben ihn geliebt.
Und Sie selbst?
Was ich selbst?
Wie gern haben Sie Tirosch gehabt?
Also offenbar hat dieser Schei ihn zuletzt gesehen, Freitagnachmittag.
Ja, und dann ist er ins Kino gegangen, allein, sagt er jedenfalls.
Seine Kollegen sind nicht besonders gut, auf ihn zu sprechen. Schuler mit Selermeier versteigt sich sogar zu der Behauptung, dass Schei sich selbst gegenüber Tirosch völlig verleugnet hätte, ja ihn regelrecht angebetet hat. Und das, obwohl Tirosch ein Verhältnis mit Scheis Frau Rochama hatte.
Und Schei hat das gewusst, ein mögliches Motiv. Aber vielleicht ein bisschen zu einfach.
Sieht ganz so aus, mein Lieber. Tirosch hat das Verhältnis nämlich abgebrochen. Und das erklärt auch nicht den Mord an Dudai. Oder glaubst du, dass es zwei Täter gibt?
Jedenfalls ist Dudai am Schabbat gestorben. 10:50 am Schabbat.
Na, wenigstens scheidet Tirosch da aus. Der war da nämlich schon tot.
Andererseits, das Kohlenmonoxid kann schon länger in den Flaschen gewesen sein. Man braucht ja nur abzuwarten.
Wir müssen jedenfalls irgendwie die Bestellung für Kohlenmonoxid überprüfen. Die Kollegen haben übrigens das Auto von deinem Salonlinken gefunden. Nicht ganz unauffällig, das gute Stück. Ein Alfetta, Baujahr 79.
Hoppla, davon gibt's ja in ganz Israel überhaupt nur zwei Stück.
Der Wagen stand vor dem Krankenhaus auf dem Unigelände. Die Schlüssel steckten.
Das heißt, dass ihn jemand dahin gefahren hat und wollte, dass er gefunden wird. Gab's drin irgendwelche Hinweise?
Nichts weiter. Ein paar Kassetten lagen rum.
Lass sie sicherheitshalber durchhören.
Noch was. Tirosch ist letzten Endes an einem Sturz auf die Heizung gestorben. Aber vorher wurde er tatsächlich niedergeschlagen. Und weißt du, womit?
Mit der indischen Statue, die auf seinem Schreibtisch stand. Die ist nämlich weg.
Woher weißt du das?
Tja, mein Lieber. Adina Lifkins ist eben eine erstklassige Sekretärin. Sie hat gemerkt, dass die Plastik fehlt. Übrigens auch, dass der große Chef keineswegs immer seine Pflicht erfüllt hat. Ganz im Gegensatz zu Professor Klein. Das ist ein Mensch, hat sie mindestens dreimal versichert. Und was für eine Frau der habe. Und was für Töchter. Nie ist er aus dem Ausland zurückgekommen, ohne ihr etwas mitzubringen.
Ach was. Und ausgerechnet dieses Wunderwerk von Mensch ist schon am Donnerstagnachmittag aus Amerika zurückgekommen. Nicht erst am Schabbat, wie er angegeben hat.
Also war er Freitag schon hier. Aber im Institut ist er nicht aufgetaucht.
Und er ist auch nicht mit seiner Familie zurückgekommen, sondern allein.
Anatoli hat ein ausgezeichnetes Hebräisch gesprochen. Er hat es auch mir beigebracht. Ganze Tage hat er mich unterrichtet im Lager. Er wollte unbedingt, dass ich Hebräisch kann, damit ich seine Gedichte verstehe, damit ich sie mir merken kann, falls etwas passierte. Falls er selbst nicht mehr da war. Die anderen im Gefängnis interessierten sich nicht für Gedichte. Anatoli
Das süße Gift des Geißblatts. Hartnäckige Brennnesseln. Notwendige Gedichte. Ah, ja, ich verstehe. Ein guter Kriminalist sollte früh, mittags und abends ein Gedicht zu sich nehmen, bis er den Fall per Inspiration lösen kann.
Ich kann dir genau sagen, warum ich vor den Büchern sitze. Ich versuche mir eine Vorstellung davon zu verschaffen, was jemanden dazu bringen kann, einen Menschen wie Tirosch umzubringen. Jemanden, der so etwas schreiben kann. Beim Morgengrauen verwelken die blauen Blumen auf deiner Haut.
Wenn du meine Meinung nochmal hören willst, du solltest dir Klein nochmal vornehmen. Es könnte ja sein, dass Dudai und er sich getroffen haben. In Amerika.
Wie lange war Dudai eigentlich wieder im Lande?
Erst ein paar Wochen.
Ich muss rauskriegen, ob die beim Fernsehen ein Video von diesem Fakultätsseminar haben.
Mir wäre es lieber, wenn die Jungs vom Kohlenmonoxid was zu vermelden hätten.
Müssen Sie denn ausgerechnet hierher kommen? Ich habe zu tun. Meine Vorlesung beginnt Punkt Viertel.
Ich will Sie ja auch gar nicht weiter stören. Aber ich muss Ihnen noch ein paar wichtige Fragen stellen.
Mein Kompliment. Dazu haben Sie sich wirklich den idealen Ort ausgesucht.
Ich verschaffe mir nur ein paar Eindrücke aus nächster Nähe.
Hören Sie, meine Studenten warten.
Herr Dr. Schei, hat Sie jemand gesehen, als Sie nach dem Kino allein nach Hause gegangen sind?
Meine Frau war zu Hause, aber sie hat geschlafen.
Ach ja, Ihre Frau. Wie haben Sie eigentlich die Affäre zwischen ihr und Tirosch empfunden? Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau ein Verhältnis mit Joel Tirosch hatte?
Ja.
Also?
Ich habe es gewusst.
Wie lange hat das Verhältnis zwischen Ihrer Frau und Joel Tirosch gedauert?
Ein paar Jahre. Sie scheinen das Wort Verhältnis zu mögen, Herr Ochayon. Aber es trifft nicht. Es war eine sehr besondere Beziehung.
Und wann haben Sie von dieser sehr besonderen Beziehung erfahren?
Ich glaube schon ganz zu Anfang, auch wenn ich Sie erst vor 2 Jahren zusammen gesehen habe.
Gekränkt hat Sie das anscheinend nicht.
Meine Gefühle waren ziemlich kompliziert. Aber sie haben nichts mit seinem Tod zu tun.
Und mit wem haben Sie darüber gesprochen?
Ich habe mit niemandem darüber gesprochen.
Auch nicht mit Ihrer Frau?
Diese Dinge sind etwas komplexer. Wir sind vermutlich nicht sehr konventionell. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Meine Frau und ich haben nie darüber ein Wort verloren. Allerdings, wenn ich Polizist wäre, würde ich mich fragen, warum sollte er ihn jetzt auf einmal ermordet haben, nach so vielen Jahren?
Herr Dr. Schei, Sie haben sicherlich gewusst, dass Tirosch auch sehr besondere Beziehungen zu Ruth Dudai gepflegt hat.
Das habe ich nicht gewusst. Warum erzählen Sie mir das?
Ich erzähle es Ihnen, weil, wenn die Tatsache, dass Tirosch der Liebhaber Ihrer Frau war, Sie nicht dazu getrieben hat, ihn zu hassen, Sie es vielleicht nicht aushalten konnten, dass er Sie verließ. Vielleicht war das für Sie ein Motiv, ihn umzubringen.
In manchen Lagern konnte man Papier besorgen. Man musste nur wissen, wo man es dann verstecken konnte. Im hohlen Eisenfuß des Bettes, am Arbeitsplatz, in hohlen Bäumen, in Rissen in der Wand der Holzbaracke. Aber das war nicht wichtig. Eigentlich konnte man sich auf Geschriebenes sowieso nicht verlassen. Man musste es auswendig lernen.
Was ist mit den Labors und Chemikalienhandlungen? Sind die auf Einbrüche überprüft?
Fehlanzeige. Allerdings kann man nicht gerade behaupten, dass es dort ordentliche Sicherheitsvorkehrungen gibt. Ich habe mit einem Chemiker gesprochen, mit einem, der für das Labor hier an der Uni verantwortlich ist. So viele Leute haben einen Schlüssel, so viele gehen dort ein und aus. Ich glaube nicht, dass ein Einbruch nötig wäre.
Selbst wenn man an das Zeug rankommt, muss man immer noch das gleiche Gewicht der Flaschen hinkriegen.
Die Roche war übrigens 2-mal bei den Dudais zu Hause. Einmal, als Ido im Ausland war, und ein 2. Mal, nachdem er schon zurück war. Er war sogar im Keller. Sie hatten Schwierigkeiten mit dem Strom, das jedenfalls hat Dudais Frau gesagt. Und die Roche hat angeblich etwas repariert. Und dort im Keller befand sich Idos gesamte Tauchausrüstung. Auch die Pressluftflaschen. Bloß, warum sollte Tirosch seinen erfolgreichen Studenten umbringen?
Na, immerhin hat Dudai ein politisches Gedicht von Tirosch kritisiert. Noch dazu, bei einem Fakultätsseminar. Die Leute müssen starr vor Schreck gewesen sein. Sowas war einfach unvorstellbar. Keiner verstand, was mit Dudai los war. Und manche hatten Angst um ihn. Wenn ihm aber klar war, dass er damit seine akademische Karriere riskiert, warum dann dieser Skandal?
Ich muss zugeben, dass ich gegenüber Ihren Leuten von der Polizei, nun sagen wir das, eine oder andere Vorurteil habe.
Immerhin, Sie können sie überwinden. Sie haben mich angerufen.
Hören Sie, das ist meine jüngste Tochter. Nun, ich habe nicht das, was man Fleisch nennt, nur Ahnungen, über die ich gern mit Ihnen sprechen würde. Deshalb habe ich Sie hergebeten.
Es geht um Ido Dudai, nicht wahr? Er hat sich nach Aussagen Ihrer Kollegen irgendwie verändert, nachdem er aus den Staaten zurückgekommen ist.
Das ist es. Er hat zu Beginn und dann am Ende seiner Reise bei mir und meiner Familie gewohnt. Am Anfang war er wie immer er. Er hatte ein Sonderstipendium für seine Promotion, das Tirosch ihm besorgt hatte. Die ersten Tage hat er die Bibliotheken abgegrast und sich mit Fachleuten für Minderheiten in der Sowjetunion getroffen. Er hat alle seine Gespräche dort auf Kassetten aufgenommen. Irgendeine Bibliothekarin hatte ihn auf diesen Löwental aufmerksam gemacht. Ein Zufall. Er hatte ihn zuerst gar nicht im Auge.
Was könnte Ido von ihm erfahren haben?
Ich weiß nur, dass dieser Löwental mit der Szene in den Lagern ungewöhnlich vertraut sein muss. Und er scheint viel über Anatoli Färber zu wissen. Für den interessierte sich Ido besonders.
Tiroschs Entdeckung, ich weiß. Ich habe die Gedichte von Färber gelesen. Ehrlich gesagt, die Originalität, die Tirosch ihnen zugeschrieben hat, konnte ich nicht entdecken. Aber ich bin natürlich kein Fachmann.
Was für einen Eindruck hatten Sie von diesen Gedichten?
Sie kamen mir, ich weiß nicht, irgendwie unaufrichtig vor.
Ich fürchte, mir geht es genauso. Jedenfalls hat dieser Löwental Ido schon am Telefon gesagt, dass in seinem Haus jetzt jemand lebt, der Färber gekannt hat.
Dann dürfte Ido auch mit ihm gesprochen haben.
Dann kam er von dort zurück und wollte wissen, wie lange ich Tirosch kannte.
Sie haben mit ihm zusammen studiert, nicht wahr?
Oh, Sie sind ungewöhnlich gut informiert. Ja, das stimmt. Wir waren im gleichen Alter. Und wir haben uns im ersten Jahr, nachdem er nach Israel eingewandert war, in Jerusalem getroffen. Aber das wollte Ido gar nicht wissen. Er fragte, ob ich Tirosch wirklich kenne. Ich versuchte, mich mit Ironie aus der Affäre zu ziehen, doch er weigerte sich, darauf einzugehen. Er wurde richtig wütend. Ich kann dir sagen, dass du ihn überhaupt nicht kennst. Es kommt dir nur so vor. Er war so bitter. Und ob ich glaube, dass Tiroschs Lyrik wirklich gut sei. Das Letzte, was ich von ihm hörte, war: Zuerst muss ich mit Tirosch sprechen.
Wo können die Kassetten geblieben sein? Wir müssen seine Frau danach fragen. Ob er auch das Gespräch mit dem Anwalt aufgenommen hat?
Das wüsste ich auch gern.
Auf dem Weg zur Arbeit oder nachts nach der Arbeit. Manchmal wurde man gar nicht warm. Da fing Anatoli an, die Zeilen zu sprechen. Und ich wiederholte sie so lange, bis ich sie auswendig wusste. Die Umstände waren so. Wir hatten ein Bedürfnis nach so etwas. Nach etwas, das über das Körperliche hinausging. Über die Kälte. Über den Hunger, über die täglichen Durchsuchungen, über den Schmerz.
Was macht denn ein Polizist in einer Bibliothek?
Das ist schwer zu sagen. An alte Zeiten denken. Und ein bisschen in die Welt der Wissenschaft eintauchen.
Weil Sie für den Fall Tirosch verantwortlich sind?
Und für den Fall Dudai.
Ah ja. Tja, vielleicht interessiert Sie da mein Aufsatz »Das Todesmotiv in der talmudischen Literatur«.
Meinen Sie, dass er mir weiterhilft? Aber ganz im Ernst, wie lange sind Sie eigentlich schon an der Fakultät, Frau Dr. Seelemeier?
Fast so viele Jahre, wie Sie alt sind. Und wenn Sie wissen wollen, warum ich noch nicht ordentliche Professorin geworden bin, so hätten Sie Herrn Tirosch fragen müssen. Er ruhe in Frieden. Aber er hat das nie befürwortet. Trotz meiner vielen Veröffentlichungen.
Er hat Ihre Karriere verhindert?
Er hat mich als Kuriosum betrachtet. Und mein Fachgebiet Volksliteratur war für ihn nur Folklore für alte Frauen. Einmal im Jahr machte er den Vorschlag, das Fach um 1 oder 2 Stunden zu kürzen, weil es nicht wissenschaftlich genug sei. Aber ich habe ihn deshalb nicht ermordet. Obwohl man nicht sagen kann, dass ich ihn geliebt hätte, aber ich habe ihn geschätzt.
Und wer könnte es Ihrer Meinung nach getan haben?
Mich interessiert eigentlich mehr, wer Ido ermordet hat. Und obwohl ich Krimis mag, habe ich keine Ahnung.
Auch nicht nach dem letzten Fakultätsseminar?
Ja. Ido hat ein Gedicht Tiroschs kritisiert. Das hat vor ihm noch keiner gewagt.
Warum auch? Tirosch war wirklich ein Dichter. Schon sein erster Band zeigt seine ganze Eigenwilligkeit und Kraft. Und seine Dunkelheit.
Das sagen Sie sehr schön. Und Sie haben auch recht. Aber das ist lange her. Auch ich glaube, dass Tiroschs politische Lyrik, mit der er uns in den letzten Jahren überschüttete, es im Grunde nicht wert ist, gedruckt zu werden.
Aber Ido Dudai hat es ausgesprochen. Obwohl er Tiroschs Assistent war und von seinem Urteil abhängig.
Das beweist doch lediglich, dass Ido ein gescheiter und tapferer Mensch war.
Die Gedichte von Ferber hat er vermutlich auch so beurteilt.
Sicher. Aber das war kein direkter Angriff. Hier ging es um jemanden, den Tirosch entdeckt hatte. Das ist eine Sache für sich.
Ja, aber auf diese Entdeckung hat er sich immer viel zugute gehalten.
Als er noch ziemlich neu in Israel war, ein Student, der mit der hebräischen Sprache kämpfte und noch kein einziges Gedicht veröffentlicht hatte, fuhr er einmal nach Wien, um seine Mutter zu besuchen. Er hat mir mehr als einmal erzählt, wie er einen russischen Flüchtling traf, der ihm einige Blätter mit den Gedichten Färbers in die Hand drückte und wie er dann die Schrift entzifferte.
Sie meinen, Tirosch hat die Tatsache, dass die Gedichte Färbers höchstens mittelmäßig sind, übersehen wollen?
Ihm reichte es, dass sie von einem jungen Mann in einem russischen Arbeitslager geschrieben wurden, auf Hebräisch.
Dann hätte er Gedichte bewundert, die weit unter dem lagen, was er selber schrieb? Und würde sich über seine eigenen Maßstäbe hinweggesetzt haben?
Und Ido hat eine Frage gestellt, die eigentlich selbstverständlich ist. Ob historische Bedingungen höher anzusetzen sind als die üblichen Kriterien für Poesie. Und es war auch der passende Ort für eine solche Frage. Aber wer hätte Ido dafür umbringen sollen? Tirosch ist doch selber tot und Färber auch.
Ich verbitte mir ein für alle Mal, dass Sie mich hier stören während meiner Aufgaben den Studenten gegenüber.
Herr Dr. Schei.
Es ist die letzte Vorlesung vor den Semesterferien. Ich kann Sie nicht ausfallen lassen.
Auch nicht nach allem, was hier passiert ist? Und wenn Sie plötzlich krank geworden
sind? Ich lasse nie eine Vorlesung ausfallen. Warum sollte ich meine Studenten im Stich lassen?
Weil 2 Ihrer Dozenten ermordet worden
Alles,
sind.
Alles, was ich in diesem Jahr den jungen Leuten begreiflich zu machen versucht habe, muss heute zusammengefasst werden. Verstehen Sie das nicht?
Sie sind der Letzte, der Tirosch lebend gesehen hat. Vergessen Sie das bitte nicht. Sie standen ihm besonders nahe. Das wird jeder bestätigen.
Herr Inspektor, Sie können mich nicht dazu zwingen, dass ich meine letzte Vorlesung ausfallen lasse. Gestern habe ich ihretwegen schon die Übung in Lyrik versäumt. Aber ich verstehe schon. Ihnen ist es natürlich völlig egal. Sie sind eben Polizist.
Ich werde im Hörsaal auf Sie warten.
Sie wollen sich die Vorlesung anhören?
Sollte Sie das stören?
Machen Sie, wozu Sie Lust haben. Ich verstehe nur nicht, was Sie bei einer Vorlesung wollen, der Sie schwerlich werden folgen können.
Bis nachher, Herr Dr. Schall.
Ganz wie Sie wünschen.
Beim Morgengrauen verwelken die blauen Blumen auf deiner Haut.
Was ist das?
Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Tirosch. Erinnerst du dich nicht? Ich habe sie dir schon einmal vorgelesen. Und es ist auf einer der Kassetten aus Tiroschs Wagen.
Aber die haben wir abgehört, da ist Musik drauf.
Die hier hat keiner gehört. Jedenfalls nicht bis zum Ende. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil nichts weiter drauf ist. Die ganze Kassette ist leer, bis auf diesen einen Satz.
Und wer spricht den?
Ich fürchte, das ist eine der Kassetten, die Ido Dudai aus Amerika mitgebracht hat.
Die, mit denen seine Frau ankam? Aber die sind auch abgehört worden. Da sind seine endlosen Interviews drauf und sonst gar nichts.
Aber ein Gespräch fehlt. Das Gespräch mit Rechtsanwalt Löwenthal und offenbar auch das mit dem Russen, den er bei sich im Hause hatte. Das war hier drauf, auf dieser Kassette, und jemand hat sie gelöscht.
Jemand oder Tirosch?
Mal sehen, ob mir das einer verraten kann.
Als Anatoli starb, habe ich mir die Gedichte immer wieder vorgesagt. Ich war doch der Einzige, der sie kannte. Und ich hatte eine Aufgabe, die Gedichte rauszubringen aus den Lagern. Als ich in ein anderes Lager in der Nähe von Moskau gebracht wurde, habe ich mich mit einem Wärter angefreundet. 5 Jahre hat das gedauert. Ich brachte ihm Verschiedenes bei, gab ihm Ratschläge in Liebesdingen. Er war einfacher Kulak. Aber ich hatte keine Wahl.
Ich kenne alle Gedichte Theos. Jedes Wort.
Das habe ich nicht gemeint. Ich habe diese Stimme gemeint.
Beim Morgengrauen verwelken die blauen Blumen auf deiner Haut.
Sie kennen sie. Sie haben sie schon einmal gehört.
Nicht, dass ich wüsste.
Sehen Sie, aber ich weiß etwas. Ich weiß, dass wir auf der Kassette Ihre Fingerabdrücke gefunden haben.
Schön für Sie.
Ich verstehe Ihr Schweigen so. Sie leugnen nicht, die Kassette angefasst zu haben.
Sie verstehen es nicht richtig. Woher soll ich wissen, ob ich diese Kassette angefasst habe oder nicht? Und was zählt schon meine Aussage gegen Fingerabdrücke?
Ich habe noch einmal mit Ihrer Frau gesprochen. Sie meint, dass sie die Kassette am Donnerstagmorgen bei ihren Papieren gesehen hat.
Es gibt hunderte solcher Kassetten. Irgendeine japanische Firma.
Es ist eine Kassette von Ido Dudai. Und die Frage ist, wann haben Sie sie von ihm bekommen?
Worauf wollen Sie hinaus?
Darauf, dass Sie Ido Dudai keineswegs zum letzten Mal beim Fakultätsseminar gesehen haben, wie Sie es uns ausdrücklich erklären zu müssen meinten. Sie waren nach dem Seminar mit ihm zusammen, bei Ihnen zu Hause. Er hat Ihnen erklärt, warum er sich beim Seminar so seltsam verhalten hat. Es ist eine vornehme Entscheidung, zu schweigen. Dadurch vermeidet man die Scham, beim Lügen ertappt zu werden. Aber ich fürchte, dass Ihnen diese Entscheidung leider nicht offen steht.
Wenn ich Ido ermordet hätte, hätte ich für ein besseres Alibi gesorgt. Ich bedauere nicht, gewusst zu haben, dass ich auf Leute hätte achten und auch dafür hätte sorgen müssen, dass sie auf mich achten.
Worüber haben Sie mit Ido Dudai nach dem Seminar gesprochen?
Private Dinge. Dinge, die nichts mit dem Mord zu tun haben. Und bitte sagen Sie jetzt nicht, dass es im Fall eines Mordes Ihre Sache sei, das Maß an Relevanz zu beurteilen.
Er weiß etwas. Aber es ist einfach kein Rankommen an ihn.
Ich sage dir, du verbeißt dich. Dir geht dieser Dr. Schei mit seiner ganzen Arroganz und seiner beschissenen Gelassenheit auf den Wecker, klar. Aber er hat kein Motiv. Verstehst du? Er hat kein Motiv.
Du hättest dich mit in seine Vorlesung setzen sollen, Eli. Dieser Dr. Tuvia Schei ist bereit, alles dafür zu tun, um um der Armseligkeit seiner Existenz nicht ins Auge zu sehen. Tirosch hat ihm gewissermaßen dabei geholfen. Er hat ihm sozusagen eine Aufgabe gegeben. Ihn konnte er bewundern. Ihm konnte er zu Diensten sein, über die Grenzen seiner eigenen Existenz hinaus. Sogar seine Frau konnte er ihm opfern. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es ist wirklich so. Er lebt für die Schönheit, die Perfektion.
Und das hat er alles vor den Studenten erzählt?
Das nicht, aber wie er über die Literatur gesprochen hat. So voller Ehrfurcht. Seine Identifikation mit der Schönheit, der Absolutheit. Seine Sehnsucht nach dem Erhabenen. Das ist es, was sein Verhältnis zu Tirosch für ihn ausgemacht hat. Er war die Quelle seiner Identifikation mit der Schönheit.
Bist du fertig?
Entschuldige.
Es ist wegen Klein. Ich habe dir ja schon die ganze Zeit gesagt, dass mit dem was nicht stimmt.
Ach, Eli, es geht nicht darum, ob einer mal nicht die Wahrheit sagt.
Einmal nicht die Wahrheit sagt? Sein Alibi für Donnerstagabend ist geplatzt. Seine Mutter hat gelogen, für ihn.
Ich denke, er war bei ihr.
War er nicht.
Was ist passiert? Was ist plötzlich los?
Beantworten Sie meine Frage.
In die Sache sind auch andere Leute verwickelt. Es geht nicht nur um mich. Ich habe mich mit einer Frau getroffen, die ich unbedingt sehen musste. Aus diesem Grund habe ich meine Mutter gebeten zu lügen. Sogar ihr habe ich nicht gesagt, warum.
Ich vermute, dass sie verheiratet ist.
Wieso? Nein, sie ist nicht verheiratet.
Warum denn das ganze Theater? Wegen Ihnen?
Letzten Endes ja. Wegen mir. Wegen meiner Frau, meiner Familie. Auch wenn man das anders sehen könnte, ich weiß nicht, ob sie mich verstehen können.
Bis wann waren Sie bei ihr?
Bis Freitagmittag. Dann bin ich zu meiner Mutter gefahren.
Und vom Flughafen sind Sie direkt zu ihr?
Ja, ich war die ganze Zeit mit ihr zusammen. Bis auf die 2 Stunden, in denen ich mich mit Shaul Tirosch getroffen habe, am Donnerstagabend.
Ach was. Sie haben ihn noch einmal gesehen? Nach Ihrer Rückkehr aus Amerika?
Im Restaurant.
In welchem?
In Malis. Sie heißt Mali. Meine Beziehung zu ihr ist sehr tief und natürlich liebe ich sie und den Jungen. Es ist nicht irgendeine Affäre.
Ihr Sohn? Wie alt ist er denn?
5. Meine Frau ist nicht so, dass sie derlei Dinge akzeptieren könnte. Sie würde daran zerbrechen. Sie würde glauben, dass alles Lüge war. Sie würde nicht verstehen können, dass man in 2 verschiedenen Bereichen leben kann, die ganz voneinander getrennt sind, ohne dass die beiden sich gegenseitig etwas wegnehmen.
Wie ist es denn so gelaufen, das Treffen mit Tirosch?
Ich halte die Sache mit Mali nun schon viele Jahre geheim, ohne dass irgendjemand etwas davon erfahren hätte. Noch nicht einmal der Junge weiß es.
Er weiß nicht, dass Sie sein Vater sind?
Ich habe nie über Mali gesprochen. Nur wenige Leute wissen, dass wir eine Beziehung miteinander haben. Ofra, meine Frau, hat Mali nie gesehen. Und keiner weiß, um was für eine Art von Beziehung es sich wirklich handelt. Auch nicht die Leute, die manchmal dort mit mir essen bei ihr im Restaurant. So habe ich sie auch kennengelernt. Tirosch hat mich das erste Mal mitgenommen. Und er hat die Sache rausgekriegt.
Wann?
Ich weiß es nicht. Wann und wie, das hat er nicht gesagt.
Wusste er es von ihr?
Nein. Vermutlich war es noch, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Jedenfalls hat er sich sehr anstrengen müssen. Wir haben keine festen Zeiten, zu denen wir uns treffen, Mali und ich. Und wir haben immer irgendeine Deckung. Aber vielleicht habe ich das auch nur geglaubt.
Aber bei dem Gespräch am Donnerstagabend hat er Ihnen zu verstehen gegeben, dass er im Bilde ist?
Nein. Kurz bevor ich nach Israel zurückfliegen wollte, bekam ich einen Brief von ihm.
Nach Amerika?
Ja. Zu seinen Gunsten muss ich sagen, dass er ihn an die Universität geschickt hat, nicht an unsere Privatadresse. Darin deutete er an, dass er alles wisse. Er hat immer nach irgendetwas anderem in mir geforscht, nach unterirdischen Strömungen, wie er es genannt hat. Meine Lebensform hat ihn verrückt gemacht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass es innere Kämpfe in meinem Leben gab. Das heißt, er hat sie sich anders vorgestellt, als sie waren.
Haben Sie den Brief noch?
Nein, natürlich nicht.
Aber Sie erinnern sich noch, was drin stand?
Und ob. Tirosch war sehr scharfsinnig, sehr klug. Er lud mich zu einem Treffen unter vier Augen ein, sobald ich wieder da wäre, wegen Informationen, die ein neues Licht auf meine Persönlichkeit werfen. Ich erinnere mich an die Formulierung genau. Selbstverständlich war ich wütend und ich machte mir Sorgen. Shaul war nicht das, was man einen diskreten Menschen nennt. Aber ich hoffte, dass ihm keiner diese Geschichte glauben würde, falls er sie erzählte.
Aber was wollte er dann Donnerstagabend? Oder wollten Sie etwas von ihm?
Ich dachte, er wolle lediglich den Sieg über meine Bürgerlichkeit auskosten. Aber nach dem Treffen oder schon während des Treffens spürte ich, dass es noch etwas gab.
Ido Dudai.
Jetzt sehe ich ganz klar, wie er alles um sich zerstört hat. Alles. Immer hat er das geschafft. Ich habe keine Ahnung, was er wollte. Er sprach indirekt, als wisse er alles. Er war ein Fachmann der indirekten Rede. Worüber Ido mit mir gesprochen habe, als er mich besuchte. Ich sagte, Ido befinde sich in einer Krise, irgendetwas sei mit ihm passiert, aber ich wisse nicht, worum es sich handle. Er ist viele Male darauf zurückgekommen. Dann fragte er, ob Ido was Schriftliches bei mir hinterlassen habe zur Aufbewahrung. Und ob ich die Kassette kennen würde.
Die Kassette oder die Kassetten?
Nein, er muss eine bestimmte gemeint haben.
Das heißt, als wir über das Löwental-Gespräch redeten, wussten Sie schon, dass Dudais Kassetten Aufschlüsse enthielten, für die Tirosch ein auffälliges Interesse an den Tag legte?
Nicht genau. Sicher, Tirosch verhielt sich komisch, aber was sollte das sein, was ihn so scharf auf eine von diesen Kassetten machte?
Das ist alles?
Nein. Tirosch sagte auch, wenn du still bist, bin ich auch still. Ich fragte ihn, was er damit meine, obwohl ich so erschrocken war. Und er hat gesagt, wenn es soweit ist, wirst du es wissen. Das verspreche ich dir. Und wenn Ido mit dir reden will, dann sag es mir.
Ich gab dem Kulaken die Gedichte. Nicht alle, aber 10 dicht beschriebene Zettel. In der Sowjetunion gibt es keine Zensur für Post innerhalb des Landes, wenn man nicht gerade ein Häftling ist. Ich gab ihm die Adresse eines jungen Burschen, den ich noch aus der Freiheit kannte. Er war nach Moskau gekommen, um zu studieren. Vielleicht lebte er noch unter seiner alten Adresse. Vielleicht konnte er sie in Moskau an jemand anderen weitergeben. Vielleicht würde es ihnen gelingen, das Land zu verlassen.
Damit haben wir ihn.
Bloß verhaften können wir nicht mehr.
Die Lieferung kam 2 Wochen vor Dudais Tod, genau wie bestellt.
Moment mal. Und wie ist sie bezahlt worden?
Im Voraus. Bar. Das Geld wurde in einem Briefumschlag an den Händler geschickt.
Und dann kommen die Flaschen per Post ins Institut für Hebräische Literatur der Universität Jerusalem.
Zu Händen von Professor Klein. Ziemlich kleines Päckchen, aber zu groß für sein Fach. Also bekam er eine Benachrichtigung.
Bloß Klein war im Ausland.
Eben. Die Roche hat sich mehrmals den Schlüssel für Kleins Postfach im Sekretariat geben lassen. Angeblich, um an Manuskripte für ein Buch zu kommen. Das Buch, das er mit Klein gemeinsam schreiben wollte.
Und er ist selbst auf der Post gewesen?
Es gibt sogar eine unterschriebene Empfangsbestätigung. Verstellt natürlich. Aber dies bereits beim Schriftsachverständigen.
Tirosch hat Dudai ermordet und er wollte es Klein in die Schuhe schieben.
Weil er sich nicht vorstellen konnte, dass sich die stupiden Korinthenkacker von der Polizei nicht mal dafür zu blöde sind, sämtliche Chemikalienhändler abzuklappern.
Ist ja auch viel netter, nach New York zu fliegen und sich mit einem Herrn Löwental zu unterhalten.
Sicher. Ich bin Jude. Und meine Eltern stammten aus Russland. Aber das war es ja gar nicht. Angefangen hat es eigentlich wirklich damit, dass mir dieser jüdische Student den Packen Gedichte in die Hand drückte. Ferbers Gedichte. In Moskau, 1956. Da war ich zum ersten Mal dort. Ich hörte von Ferber, der schon tot war. Und ich hörte von Boris Singer, der diese Gedichte gerettet hat. Der war noch am Leben. Ich wurde Anwalt und kümmerte mich hauptsächlich um die Bürgerrechte. Vor allem, was die Juden betraf. Und ich wollte ihn rausholen. Er war der Erste, den ich rausholen wollte. Und bei ihm hat es fast am längsten gedauert. 30 Jahre, mein Gott.
Aber jetzt ist er hier.
Ja, seit ein paar Monaten. Aber er ist krank.
Und wie hat Tirosch die Gedichte damals in die Hände bekommen?
Von Moskau flog ich nach Wien, da traf ich ihn. Einen wirklich begabten jungen Mann. Tja, und später wurde er zu einem der bedeutendsten Dichter Israels. Ich habe ihm die Gedichte gezeigt.
Haben sie Ihnen denn gefallen?
Oh, ich verstehe wirklich nichts von Gedichten und außerdem, ich kann kein einziges Wort Hebräisch.
Und Tirosch hat die Gedichte mitgenommen?
Wir trafen uns bei einer Tagung für Bürgerrechte. Wir waren beide als Studentenvertreter dort. Bei einer Tagung, auf der es um kommunistische Unterdrückung ging. Er war so erregt, als er die Gedichte sah. Er erzählte mir, dass er am Hebräischen Institut der Jerusalemer Universität arbeite und dass er Beziehungen habe zu literarischen Kreisen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich auf ihn verlassen konnte. Und er hat die Gedichte ja auch redigiert und herausgegeben. Er hat mir das Buch geschickt.
Haben Sie den Band jemals Boris Singer gezeigt?
Nein, leider. Ich habe ihn ja gar nicht mehr. Ich konnte die Sprache ja nicht. Und da habe ich ihn schon vor Jahren einem Bekannten geschenkt. Er hat sie dann auch gelesen. Naja, besonders beeindruckt war er nicht davon. Und dann habe ich lange Zeit nicht mehr an das Buch gedacht. Bis du da, ich kam. Er hatte mir versprochen, ein neues Exemplar zu schicken.
Und Singer? Er hat ein paar Gedichte zitiert. Aus seinem alten, immer noch funktionierenden Gedächtnis. Ich kannte sie. Aber ich kannte sie nicht als Gedichte von Anatoli Ferber. Ich kannte sie als Gedichte von Shaul Tirosch.
Und Tirosch hat wirklich Ferbers Gedichte gestohlen und unter seinem Namen veröffentlicht?
Ja. Ich konnte es auch nicht glauben. Und seine eigenen mittelmäßigen Ergüsse hat er Anatoli Ferber angehängt.
Hey, pass doch auf, wo du fährst, Idiot!
Kann ich mir vorstellen, dass du da im Kopf stand, als er das rausgekriegt hat.
Tirosch hat Ferber zum mittelmäßigen Künstler degradiert.
Aber Ferber hat Tirosch nicht umgebracht.
Nein. Wen würde dieser widerliche Diebstahl mehr als alle anderen treffen? Mehr als Löwenthal oder sogar Boris Singer?
Blödsinn! Sie reden Blödsinn!
Boris Singer saß vor mir und sagte diese Verse auf, die Anatoli Ferber vor einer halben Ewigkeit vor ihm aufgesagt hatte. Immer wieder. So lange, bis er sie auswendig konnte. Da verstand ich, dass man von sowas verrückt werden kann. Jedenfalls gibt es solche Menschen. Menschen, die alles auf eine Karte setzen. Menschen, die ihre Prinzipien sehr ernst nehmen.
Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen.
Nur Sie und Ido wussten von dem Plagiat. Und das ist das Verbindungsglied zwischen beiden Fällen. Dem Mord an Tirosch und dem Mord an Ido Dudai. Das Plagiat. Als es ihm Ido nach seiner Rückkehr aus Amerika auf den Kopf zusagte, leugnete Tirosch. Nur ein Verrückter könne so etwas behaupten. Dann hat sich Ido an Sie gewandt, damit Sie ihm helfen. Schließlich stellt sich ja nicht jeden Tag heraus, dass ein Idol auf nichts weiter als auf einer schmutzigen Lüge beruht.
Anfangs habe ich ihm auch nicht geglaubt, bis er mir die Kassette vorgespielt hat. Ido fragte Boris Singer, ob er ihm ein paar Gedichte Ferbers aufs Band sprechen könne. Und Singer begann. Shauls Gedichte, nur dass sie nicht von Shaul waren. Singer sagte Namen und Orte, die Shaul geändert und den hiesigen Verhältnissen angepasst hatte. Färbers Birken waren zu Kiefern geworden, die großen Bären zu Schakalen und der rote Platz zu einem schwarzen.
Deshalb haben sie ihn umgebracht.
Mein Leben ist nicht so wichtig, auch ihres nicht, auch Tiroshs Leben war nicht so wichtig. Auch wenn ich in ihm den Priester der Kunst gesehen habe. Ich bin sicher, dass ich das Richtige getan habe. Obwohl niemand verstehen wird, wovon ich rede, aber daran bin ich gewöhnt. Es hat mich die ganzen Jahre nicht gestört, dass ich wie ein Schatten war, Tiroshs Schatten.
Haben Sie ihm die Kassette vorgespielt?
Er blies sich noch auf. Er war unfähig, sich zu schämen. Es war unerträglich.
Warum haben Sie die Kassette in den Alfetter gelegt?
Ich hatte sie noch bei mir, als ich das Auto wegfuhr. Dann wurde mir klar, dass ich sie löschen musste. Ich steckte sie in den Rekorder und ließ sie durchlaufen. Offenbar habe ich zu früh abgeschaltet.
Ein Autoradio hat keine Aufnahmetaste.
Dieses schon. Ein Alfetter hat so ziemlich alles.
Wie sein Besitzer. Und dem haben sie alles geopfert.
Wenn Tirosch ein wahrer Künstler gewesen wäre, dann wäre es wirklich das Wenigste gewesen, ihm meine Frau zu überlassen. Auch mich selbst, wenn er das gewollt hätte. Es wäre egal. Die Welt hat keine Bedeutung, wenn es keine große Kunst gibt. Sie ist das Einzige, was die Menschheit weiterbringt. Deshalb hat das Leiden des Einzelnen keinen Wert.
Sie haben ihn getötet, weil er die Menschheit nicht weitergebracht hat?
Man darf die Kunst nicht beschmutzen. Die Kunst ist das Leuchten in uns. Sie ist unsere Sehnsucht, unsere Zukunft, unsere Unsterblichkeit. Am Anfang war das Wort. Ich werde niemals erlauben, dass es in den Dreck gezogen wird. Aber das werden nicht nur Sie nicht verstehen.
Sie hörten »Am Anfang war das Wort« nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Batya Gur. Aus dem Hebräischen von Miriam Pressler. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Die Personen und ihre Sprecher waren Michael Ochayon, Christian Berkel, Eli Bachar, Matthias Hase, Boris Singer, Piotr Olev, Tovia Schei, Christoph Eichhorn, Adina Lifkins, Karin Schröder, Arie Klein, Gunther Krämer, Schulamit Selameyer, Christine Davis, Löwenthal, Charles Wirz, Ido Dudai, Markus Hoffmann, Ton Heike Wey, Schnitt Bettina Ermer, Regieassistenz Birgit Kehrer, Regie Corinne Frottier, Produktion Südwestfunk 1997. Dramaturgie Klaus Schmitz.
Hi, Dirk Rohrbach hier vom Bayern 2 Podcast 50 States. Gute Nachrichten, bald geht's weiter. Wir arbeiten gerade fieberhaft an Staffel 5, dann reisen wir gemeinsam durch die grandiosen Rocky Mountains Staaten und Alaska, mein Lieblingsstaat. Ab Mai kommen die neuen Folgen und schon jetzt könnt ihr mein neues Radio-Feature hören. Dafür war ich auch in Alaska und bin 1000 Kilometer auf dem Yukon River gepaddelt zu den Dörfern der Ureinwohner. Seit Jahrtausenden leben die vom Lachsfang, aber es gibt immer weniger Lachse, vor allem Chinooks, Königslachse. Was das für die Menschen am Fluss bedeutet und wie sie im Busch von Alaska überleben, das erzähle ich im neuen Bayern 2 Radio-Feature. Fischen verboten, der Kampf um die Lachse in Alaska. Ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link steht auch nochmal in den Shownotes. Also viel Spaß beim Hören und dann mehr im Mai.